gehen hier aufs Ende zu. Aber zuvor haben wir nochmal ein richtig schön technisches Linux-Deep-Dive-Thema von Panda. Panda macht was mit Security und ja, insbesondere auch mit SE-Linux. Und darum soll es jetzt auch gehen. Viel Spaß.
Vielen Dank. Hi, willkommen zu SE Linux für Newbies. Ich erzähle euch heute was über Security Hardening von Linux-Systemen mit Hilfe von SE Linux, und zwar für Beginners. Und auf OpenSUSE Tumbleweed, weil das hat jetzt auch SE Linux und mit richtig schlecht verpixelten Screenshots. Ich hoffe, das ist okay für euch, wenn eine Folie ein bisschen hässlich aussieht. Und von Panda, ich bin Panda, hi, ich mache SE Linux, also ich bin Maintainer auf OpenSUSE und ja, genau. Hi, genau, der Inhalt. Ich fange erstmal an zu erklären Grundkonzepte, was ist SE Linux, was ist SE Linux nicht, wofür ist es da, wofür ist es nicht da. Dann kommt ein fetter Block von SE Linux Sachen, also hauptsächlich, wie schalte ich es ein, aus, was für Modi gibt es, welche Pakete auf OpenSUSE Tumbleweed gibt es, die hilfreich sind, dann wie lese ich ein Audit Log, wie enable ich bestimmte Sachen in SE Linux, zum Beispiel, was sind überhaupt SE Linux Booleans, Ports, Labels, Domains und wie passe ich die an. Dann erzähle ich euch noch was, wenn ihr halt zu sehr mit eurem System rumgespielt habt, dann wie importiert ihr oder exportiert ihr die Änderungen, setzt sie zurück. Ja, genau. Dann erzähle ich euch noch was mit SE Linux und Container Workloads und wie man zusätzlich Module bauen und laden kann, also SE Linux Module, falls ihr eure eigene Policy schreiben wollt. Und dann am Schluss noch, wo kann ich Fragen stellen, Bugs reporten. Genau, was ist Nicht-Inhalt? Also Nicht-Inhalt ist SE Linux Users und Roles, beziehungsweise das Stichwort Role-Based Access Control, das lasse ich weg. Ihr kommt sehr weit, auch ohne, dass ihr das versteht. Genau, und Policy-Definition lesen und sinnvoll schreiben, erzähle ich euch auch nicht, weil es ein Beginner-Vortrag ist. Und MLS und MCS auch nicht, genau. Dann fangen wir mal an mit den Grundkonzepten. Genau, was ist SE Linux? SE Linux ist Mandatory Access Control. Mandatory Access Control heißt, dass es eine Policy gibt, also ein Regelbuch, das basically sagt, was darf auf was zugreifen im System. Das im Vergleich zu anderen Access Control Systemen wird dieses Regelbuch geschrieben von einem Regelbuch-Team basically, das meistens wie das zum Beispiel in OpenSUSE ist halt, es gibt ein Team, das schreibt halt die Regelbücher oder kriegt das irgendwo her und diese Regeln werden dann auf das Betriebssystem enforced, also das heißt, es ist nicht so, dass die User dann diese Regeln so kaputt machen können oder so, sondern halt entweder wir schreiben sie oder der Security Administrator kann die Regeln verändern. Genau. Wie ist das genau implementiert? Genau, also es gibt das Regelbuch, das ist die Policy. Dann im Kernel-Modul, also im Kernel, im Linux-Kernel gibt es eben ein Linux-Security-Modul. Das ist basically, man muss die Regeln irgendwie enforcen, das wird im Kernel getan. Und dann gibt's User Space Tools, die einem Security Admin oder auch Leuten, die Policy schreiben, halt das Leben leichter machen, eben diese Policy zu schreiben. Genau. Und zu was gehört SE Linux? In einem abstrakten Sense, das ist basically Security Hardening. Genau. Also, um das noch euch an einem Beispiel zu demonstrieren. Ich hoffe, ihr lest diesen crappy Screenshot oben, aber halt, was ihr wahrscheinlich kennt, ist, wenn ihr ls-al auf etc shadow macht, dann könnt ihr hier sehen, das sind die Permissions, die gesetzt werden. Also zum Beispiel hier der User root darf lesen und schreiben, Gruppe shadow darf nichts, andere dürfen nichts. Das habt ihr schon alle mal gesehen. Ne? Das nennt sich in fancy words, eben Discretionary Access Control. Und das Problem an Discretionary Access Control ist halt, dass diese Nutzer eben, also wenn mir diese Datei gehört, kann ich auch anderen Nutzer im Prinzip Leserechte geben. Was sinnvoll ist für manche Sachen, aber das heißt auch, wenn ich einen Fehler mache als Nutzer, dem diese Datei gehört, dann kann auch sein, dass ich aus Versehen allen Leuten Leserechte auf meine Passwörter gebe, zum Beispiel. Das ist halt nicht so cool von der Security-Perspektive her. Und genau, das ist basically, was ich vorhin gerade gesagt habe eben. Nutzer, also Owner einer Datei können im Prinzip anderen Leuten Rechte geben und können das halt auszusehen halt verkacken. Genau. Was ist jetzt SE Linux? Also, das war ja das Ursprüngliche, was Sie kennen. Jetzt gibt das dieses Ding, wenn wir ls-al groß Z machen, dann sehen wir hier das ursprüngliche Ding und dann sehen wir hier so ein fettes Ding mit den Labels hier. Und zwar SE Linux fügt jeder Datei ein Label zu. Ein Label sieht so aus und ich erkläre euch gleich, was das bedeutet. Aber nur für den Anfang, damit es für euch einfacher ist, vergesst diesen Teil, vergesst diesen Teil, vergesst diesen Teil. Einfach nur Shadow T, also das dritte, ist wichtig. Das ist nämlich der Typ der Datei. Genau. Der Typ der Datei, ich erkläre euch gleich, was das bedeutet, aber nur als ein theoretisches Szenario, warum SE Linux halt Security Hardening ist und was es genau euch bringt. Also ich habe ein Beispiel hier gemacht, nämlich, also angenommen, wir haben einen Nginx-Server laufen und es gibt eine Fehlkonfiguration. Das ist jetzt eine sehr abstruse Fehlkonfiguration, aber es könnte sein, ja. Also angenommen, etc Shadow, also da, wo unsere Passwörter drin sind, werden von, warum auch immer, der Admin hat halt einen schlechten Tag gehabt, hat das World Readable gemacht, alle können es lesen, alle User auf dem System können es lesen. Genau. Dann haben wir irgendwo im Netz einen Angreifer, der übernimmt, also der findet eine Sicherheitslücke in Nginx, übernimmt sie und dadurch hat er eben die Rechte des Users, also mit dem Nginx läuft. Angenommen, meistens ist es einfach User Nginx oder, also es gibt halt einen eigenen User dafür meistens. Und wir haben jetzt kein SE Linux an. Also das, in dem Beispiel werde ich euch das halt simulieren mit Setinforce 0. Das heißt im Prinzip, SE Linux ist in Permissive Mode, also es ist halt basically aus, aber es lockt halt Zugriffe. Genau. Also diese, in dem Beispiel, das ich euch gleich zeige, also wir haben da halt einfach chmod 777 auf etc Shadow gemacht. Dann das zweite, den Attacker, simulieren wir basically, indem wir halt einen Simlink von etc Shadow auf das Webroot machen. Und wenn wir im Prinzip, also genau, das ist halt das Beispiel, was ich euch zeige und wir sind im Permissive Mode, also SE Linux ist nicht an. Was kommt also? Also wenn ich jetzt der Attacker bin, dann kann ich dieses File lesen, weil es ist World Readable, also weil 777, ne? Das ist ein bisschen doof, so. Also das heißt, ein Admin kann mit einer Fehlkonfiguration es einem Angreifer sehr viel einfacher machen, bestimmte sensible Daten zu lesen oder auch Privileges zu escalaten auf Root, was wir ja eben nicht wollen. Sondern wir wollen, dass, wenn ein Angreifer schon im Prinzip unseren Service kompromittiert hat, dann bleibt der auch in dem User drin und kriegt nicht auch noch Root und kann basically dann alles tun. Das wollen wir eben nicht. Jetzt, das heißt, was passiert, wenn wir SE Linux anhaben? Genau. Also wenn wir SE Linux anhaben, kriegt... Also ich habe vorhin ja schon von Types geredet und also es gibt Types und Domains und wenn wir hier sehen, Nginx würde dann laufen in einer Domain httpdt. Genau. Das ist im Prinzip die Domain, in denen SE Linux diesen Prozess confined. Genau. Das heißt, wir haben einen confineden Prozess und was passiert, wenn wir jetzt der Angreifer sind? Wir können nicht auf Shadow T zugreifen. Und warum ist das so? Oder was passiert genau? Also, wenn wir jetzt mal im Audit-Log schauen, also das im Audit-Log stehen im Prinzip alle Zugriffe, die nicht erlaubt worden sind von SE Linux drin. Und hier seht ihr zwei Einträge, die dann passieren, wenn ein Angreifer mit dem User Nginx versucht, halt zuzugreifen auf eine Datei, die er nicht zugreifen sollte. Und SE Linux denied es im Prinzip im Vergleich zu dem davor, wo einfach der Angreifer etc Shadow lesen konnte. Und ihr müsst, also nur, dass ihr das nochmal recapped habt, also SE Linux hat den Zugriff verwehrt, obwohl laut den Unix File Permissions, also den SS World Readable, der Zugriff erlaubt wäre. Und SE Linux hat auch den Zugriffsversuch in das Audit Log geschrieben. Und was auch wichtig ist, ist, dass die Fehlkonfiguration, die existiert noch, also das heißt, es ist immer noch World Readable und der Angreifer ist immer noch basically User Nginx, aber es gab halt einfach keine Auswirkung. Und das ist im Prinzip, was SE Linux getan hat. Und jetzt ist halt die Frage, wie hat SE Linux das gemacht? Also nur so als kurzes Recap, oder nicht als Recap, ich habe es gar nicht gesagt, ja, aber halt als kurzes Beispiel. Genau, also jedes Mal, wenn ein Prozess irgendeinen Syscall macht, dann geht es durch verschiedene Checks durch im Kernel Space. Die ersten können wir mal ignorieren, aber hier können wir zum Beispiel sehen, Discretionary Access Control Checks. Das heißt also die Unix File Permissions, das, was wir am Anfang besprochen haben, also das Read-Write-Execute-Ding, wird zuerst gecheckt. Wenn es denied wird, dann ist es denied und wird nicht erlaubt. Wenn das aber erlaubt worden ist, dann geht es weiter zu den LSM-Hooks. Und da hookt im Prinzip SE Linux rein, also dann wird hier nochmal gecheckt, hey, erlaubt SE Linux diesen Zugriff? Also das ist basically ein Second Layer of Defense, wenn man das so sagen will. Genau. Und hier SE Linux im Prinzip hat halt dann die Regeln im Kernel Space geladen und sagt dann halt ja oder nein. Genau. Jetzt erkläre ich euch kurz mal, wie diese Regeln so ungefähr funktionieren. Also, genau, ihr seht im Audit Log dieses Ding und denkt euch wahrscheinlich so, what the fuck is this shit? Und ich erkläre euch einfach mal kurz, wie man das liest. Also, hier, wir haben einen Typ AVC, das heißt Access Vector Cache, das heißt, es deutet meistens einfach auf SE Linux drauf, auf SE Linux, also wenn ihr sowas Type AVC seht, dann ist es halt SE Linux. Genau, dann sagt es denied, also es wurde nicht erlaubt, der Zugriff, und zwar get attributes für diese PID, und diese PID hat diesen Namen, also Nginx, und der Pfad ist etc shadow. Genau, das ist der iNode von etc shadow. Und dann kommen solche Dinge wie source context, target context, class und eben die permissive. Also genau, source context, wie gesagt, ignoriert das. Source context heißt die Domain, unter der jetzt Nginx gelaufen ist, also httpd, hat versucht auf etc shadow mit Typ shadow t zuzugreifen. Und das wurde eben denied. Und Shadow T, das, also T-Class heißt im Prinzip, was ist das für ein Ding? Zum Beispiel Shadow T ist jetzt ein File. Es gibt auch Socket oder andere Sachen. Ja? Und Permissive heißt im Prinzip, SE Linux war hier in Enforcing Mode und hat es denied. Angenommen, ihr habt SE Linux, das sage ich später euch noch, in einem anderen Modus, also in dem nur loggt den Zugriff, aber tu es nicht den Zugriff verwehren, dann würde ich in 1 stehen. Genau, also das heißt, jeder Prozess und jede Datei hat, wenn SE Linux läuft, ein Label oder einen Kontext. Ihr habt ja vorhin gesehen, genau, httpd ist basically die Domain hier, in dem Nginx läuft. Ja, etc-shadow hat halt shadow-t den Typ. Genau. Das habe ich schon gesagt, also ignoriert halt alles am Anfang bis auf das dritte. Genau, wie hat das im Prinzip, also jetzt haben wir gesehen, was sind Domains und Typen, und das Ding ist, jetzt haben wir Domains und Typen, like, woher kommen die überhaupt? Like, woher weiß ich denn, dass es diesen Typ hat? Irgendwie hat es randomly dieses Label, ja? Ihr könnt einfach mit SE-Manage fcontextl könnt ihr im Prinzip alle Definitionen für die Typen nachlesen von den Dateien. Also zum Beispiel, like, hier seht ihr, boot hat boot t als Typ. Nur, dass ihr wisst, woher das herkommt, ja? Genau. Und jetzt haben wir die, okay, jetzt hat jetzt irgendwelche Typen und Domains und so, okay, großartig, aber warum wird es denn überhaupt denied? Also ich meine, gibt es da Regeln zwischen den Domains und den Typen? Ja, gibt es, das ist im Prinzip in der Policy drin, und es gibt halt eben das Prinzip Nummer 1, nämlich SE Linux verbietet standardmäßig alles, und man muss es halt in der Policy freischalten. Also wenn irgendwas nicht funktioniert, hat das eben SE Linux im Default-Ding einfach denied, und es steht auch nicht in der Policy drin, dass das erlaubt worden ist. Genau. Ja, das habe ich gerade gesagt. Genau, es gibt eben keine Regel in der Policy, die sagt, dass diese Domain auf diesen Typ zugreifen darf. Jetzt wollt ihr bestimmt wissen, welche Regeln sind in der Policy defined, definiert. Sorry. Genau. Das könnt ihr machen mit SE-Search. Genau, ich könnte halt suchen SE-Search, dann sucht ihr die Allow-Regeln, also welche Regeln halt eben erlaubt sind. Dann Source, Target, also hier Source, Domain, httpdt. Target, Shadow T, dann halt die Permission, Get Attribute, haben wir vorhin gesehen, und halt die Klasse File. Und dann sehen wir hier, wenn wir mal suchen für dieses exakte Ding, was eben vorhin denied worden ist, dann sehen wir, es kommt keine Regel raus. Aber wenn wir jetzt zum Beispiel, also wenn wir halt sagen, okay, ja, wir wollen unser, also Nginx soll auf das Config-File von Nginx zugreifen, dann können wir mal schauen, okay, Config ist in etc Nginx drin, hat den Typ httpd. httpd config t, genau. Und dann können wir halt mal suchen, okay, haben wir Source, diese Domain auf diesen Typ, und ja, es gibt eine Regel, die das erlaubt. So könnt ihr das ungefähr lesen. Ja. Okay, jetzt wisst ihr, es gibt eine Policy, da sind irgendwie Regeln drin und auch halt die Labels zu den Dateien sind da definiert und zu den Prozessen sind auch definiert. Jetzt ist halt, wo ist die Policy überhaupt? Also wo kann ich die sehen, wenn ich jetzt wirklich keine Ahnung, sie von vor, also halt komplett lesen will. Das ist für OpenSUSE ist es hier. Fedora hat auch ihre eigene Policy, also die OpenSUSE Policy ist geforkt von Fedora. Genau. Und konkreter, wenn ihr halt auf OpenSUSE seid, dann ist es halt das SE Linux Policy Targeted RPM Paket. Genau. Jetzt habt ihr euch bestimmt gefragt, okay, cool, jetzt habe ich eine Policy da, okay, aber irgendwas funktioniert jetzt nicht, wie administriere ich es denn? Oder ich möchte ein System confinen mit SE Linux, was mache ich da, wie mache ich das? Also, die Frage ist, Nummer eins, ist es überhaupt an bei eurem System? Das könnt ihr damit checken, indem ihr auf SE-Status geht. SE-Status zeigt euch den Status von SE Linux bei euch. Hier könnt ihr sehen, es ist enabled. Aber enabled heißt noch nicht, dass die Regeln durchgesetzt werden, sondern enabled heißt nur, SE Linux an sich ist an. Ihr müsst den Modus checken, der ist hier Enforcing. Und Enforcing heißt im Prinzip, wir werden die Regeln in der Policy, die sind im Prinzip in Kernel geladen und die werden auch enforced. Das heißt, Zugriffe werden nicht mehr erlaubt. Es gibt noch den Permissive Mode, das heißt einfach, dass es wird alles erlaubt, aber trotzdem wird es im Audit-Log reingeschrieben, was eben nicht erlaubt worden ist. Das könnte zum Beispiel hilfreich sein, wenn ihr euch noch nicht so mit SE Linux auskennt, dann könnt ihr mal so checken, ja, was würde denn alles im Audit-Log rauskommen und dann irgendwann, wenn dann halt so, dass ihr, wenn ihr das Verständnis entwickelt habt, dann könnt ihr es auf Enforcing-Mode schalten oder ihr könnt es einfach auch gleich auf Enforcing lassen. So. Genau. Der Rest ist irgendwie noch nicht so wichtig. Genau, das habe ich vorhin gesagt. Also wenn ihr den Modus umschalten wollt von Enforcing auf Permissive, es gibt auch Disabled, würde ich nicht machen. Aber genau, Enforcing könnt ihr einfach hier ändern in etc SE Linux Config. Könnt ihr halt auf Permissive und Enforcing setzen. Und es gibt hier auch noch diesen SE Linux Type, darauf gehe ich jetzt nicht direkt ein, aber es gibt verschiedene Arten von Policy und als Anfänger würde ich euch immer raten, Targeted zu nehmen. Das ist auch der Default meistens. Wenn ihr wirklich deep diven wollt, könnt ihr auch die anderen verwenden, aber ich würde euch erstmal targeted so zu Herzen legen. Genau. Dann gibt es noch diese Folie, die genau. Also manchmal ist es so, dass halt, weil bestimmte Sachen dann nicht mehr erlaubt werden zuzugreifen und wenn man die Sachen falsch macht, dass das sein kann, dass das System nicht mehr bootet. Das sollte nicht der Fall sein, aber wenn ihr zu heftig damit rumgespielt habt, dann kann es sein, dass es nicht mehr bootet. Das heißt, was ihr macht ist, ihr rebootet. Im Grub zum Beispiel könnt ihr E drücken und dann in dem Linux-Dingsbums setzt ihr halt hier hinten noch Enforcing gleich 0 drauf. Dann habt ihr im Prinzip in Permissive Mode gebootet. Sollte nicht passieren, aber nur so, falls das passiert, wenn ihr gerade rumexperimentiert. Genau. Ja, also hilfreiche Pakete auf OpenSUSE, wenn ihr halt das also Admins seid, dann würde ich euch die zu Herzen legen. Wenn ihr dann nochmal eigene Policy-Module schreiben wollt, würde ich euch die zu Herzen legen. Und dann gibt's noch für Container andere Pakete. Es ist nur, dass falls ihr jemals durch diese Folien durchgehen wollt oder so, dass ihr halt wisst, was ihr installieren müsst so am Anfang. Genau. So, jetzt habt ihr SE Linux enabled auf eurem System. Ihr habt Nginx aufgesetzt. Mit einem, zum Beispiel, ihr wollt jetzt nicht auf Port 80 gehen, sondern auf Port 1080 oder irgendwas anderes, halt Custom so. Und dann kriegt ihr ein Permission Denied. Und ihr seid so, was? Genau. Also was ihr dann macht, ist, also Schritt 1, ihr schaut im Audit Log, gab es denn irgendwelche Denials von SE Linux? Also ihr müsstet irgendwelche Sachen mit AVC sehen, wahrscheinlich. Also das macht ihr so, indem ihr AU-Search benutzt. Das Search sucht halt ihr durch den Audit Log, dann filtert das nach AVC und sucht nach heute. Ihr könnt auch andere Zeiträume da angeben. Genau, wenn ihr nochmal mehr Hilfe braucht oder so, könnt ihr auch SE-Alert, das ist ein SE-Troubleshoot, im SE-Troubleshoot-Paket, könnt ihr auch machen. Da könnt ihr SE-Alert auf das Audit-Log werfen und dann wird es euch ausgeben, hey, SE-Linux is preventing Nginx from name byte access on TCP socket port 1080. Also, und dann sagt es euch auch gleich so, was ihr tun müsst, um das zu enablen, wenn das Sinn macht. Und jetzt fragt ihr euch so, okay, aber like, warum macht SE Linux das? Genau, das Designprinzip von den SE Linux Policies auf den meisten Distributionen, die ich kenne, ist halt im Prinzip SE Linux Policies werden für General Purpose Systeme angepasst. Das heißt, wenn ihr jetzt so spezialisierte Workloads habt und darunter fällt auch, wenn ihr einen Custom Port auf Nginx mit Nginx benutzen wollt, dann müsst ihr das eben anpassen. Das ist nicht so schwer eigentlich, aber nur, dass ihr wisst, warum, also was überhaupt, warum zur Hölle wird das überhaupt nicht erlaubt? Ja, das ist nicht erlaubt, weil das eben für den Default-Passfall angepasst wird, aber die spezialisierten Workloads müsstet ihr dann nochmal anpassen. Genau. Und wie passt ihr denn irgendwie jetzt einen Port an? Also wie sagt ihr denn SE-Linux, ich erlaube bitte Access auf Port 1080 oder hier 12345? Und zwar, ihr könnt nachschauen, was für Ports definiert sind mit SE-Port-L. Dann seht ihr eine ganz große Liste mit Ports, die definiert sind. Wenn ihr zum Beispiel für Nginx gilt HTTP-Port T, dann könnt ihr zum Beispiel hier einfach hinzufügen SE-Manage Port add den Port und dann TCP und dann halt den die Portnummer. Und dann müsst ihr euch SE-Linux das euch auch erlauben. Genau. Ein anderer Fall, der auch auftreten kann, ist irgendwas wird denied. Dann sagt euch SE-Alert, okay, ihr könnt diesen Boolean setzen. Also was ist genau ein Boolean? Also ein Boolean im SE-Linux-Sinne ist eine Art, wie man sagt, okay, also wir haben jetzt ein Policy für den General-Purpose-Teil, aber es gibt häufige Use-Cases, die bestimmte Permissions erlauben. Und Booleans erlauben dir im Prinzip zu sagen, hey, SE-Linux, ich habe diesen Use-Case, erlaube bitte diese Permissions, die benutzt werden für den häufigen Use-Case. Da gibt's sehr viele Booleans, die könnt ihr auch mal durchschauen mit SE-Manage Boolean-L. Gibt's eine ganze Liste davon. Und im Prinzip, wie ihr die Booleans halt anschaltet und ausschaltet, ist halt im Prinzip SE-Manage Boolean-M on und dann Boolean-M. Genau. Also, es gibt sehr viele Booleans für verschiedene Use-Cases. Also meistens, wenn irgendwas nicht funktioniert, und ihr einen Use Case habt, dann könnt ihr auch echt erstmal da reinschauen, ob das irgendwie dadurch abgedeckt ist. Und wenn nicht, dann müsst ihr halt was anderes machen. Genau. Vorhin habe ich euch ja schon die Labels gezeigt. Genau. Also Labels könnt ihr nachschauen mit SE-Manage-Fcontact-L. Das habt ihr ja vorhin schon gesehen. Was ich euch auch zeigen würde, ist, also es gibt MatchPathCon noch als Tool. Also zum Beispiel vorhin hatten wir etc nginx. Da haben wir gesehen, httpd config t ist der Typ davon. Angenommen, ich will jetzt meine Config-Datei nicht in etc nginx legen, sondern in etc nginx 1234. Warum auch immer. Ja? Dann kann ich erstmal checken, was würde das denn für ein Label kriegen. Ja? Und hier sehen wir, das würde etct als Label kriegen. Das heißt, wir wissen schon mal Bescheid, das könnte vielleicht Probleme mit SE Linux machen. Weil das ist die Konfigurations Directory und das ist eigentlich, was wir haben wollen und die haben nicht denselben Typen, also wird es Probleme mit SE-Linux geben. Aber was wir auch wissen ist, okay, gut, das ist derselbe Content, wir schreiben ihn nur woanders hin. Das heißt, was wir machen ist, wir setzen hier eine Äquivalenz. Also, das ist super easy, SE-Manage F-Context add Equivalency und dann von dem ursprünglichen Default-Pfad auf euren Custom-Pfad. Damit könnt ihr im Prinzip sagen, okay, ja, zuerst könnt ihr sehen, okay, das ist ein anderes Label, was normalerweise gesetzt werden würde, in dem theoretischen Fall. Das sollte eigentlich dieses sein. Dann macht ihr SE-Manage F-Context, also setzt ihr die Äquivalenz und dann könnt ihr gleich sehen, aha, okay, jetzt hat es denselben Label wie hier oben. Und damit sollte es funktionieren. Dann, okay, jetzt schieben wir halt unseren Kram von ETC Nginx auf unsere Custom ETC Nginx Mainz. Wir machen halt mal einen Folder hier und dann können wir es hier rüber kopieren, alles kein Stress. Und jetzt schaue ich mir halt an, was für Label gesetzt und dann ist immer noch ETC da. Und ich bin so, warum, wieso, weshalb? Und der Grund dafür ist, dass es einen Unterschied gibt zwischen den Labels, die in der Policy geschrieben werden, weil ihr habt ja die Äquivalenzregel in die Policy reingeschrieben, und den Labels auf dem Filesystem. Genau. Also wenn ihr sowas seht, also dass im Prinzip das Label, was auf eurem Filesystem ist, also was ihr mit ls-alz kriegt, nicht dasselbe ist, was bei euch in der Policy drin steht, dann könnt ihr ein Restore-Con drauf machen. Das setzt im Prinzip alle Labels auf dem gesamten Filesystem zurück auf das, was in der Policy steht. Oder was ihr auch machen könnt, ist, wenn ihr einen Ordner erstellt, dann könnt ihr groß Z angeben und dann wird es im richtigen Label gesetzt. Also ich würde einfach, wenn ihr ein SE-Linux-System habt, würde ich einfach meistens minus groß Z dazu schreiben. Also das gibt's auch mit Copy, Move. Wenn ihr manuell irgendwie ein Label setzen wollt, könnt ihr auch ChangeCon benutzen. Genau. Aber nur, dass ihr wisst, groß Z hilft euch immer weiter bei allen SE-Linux-Sachen. Genau. Es gibt noch eine andere Methode, wie man im Prinzip die Runtime-Labels, also die Labels auf dem Filesystem, die während der Laufzeit im Prinzip verändert werden, zurücksetzen kann. Und das ist im Prinzip Auto-Relabeling. Also ihr schreibt halt einfach in /.autorelabel, macht ihr einfach erstelltes File und dann rebootet ihr und dann macht das, schreibt das, also es macht einfach so einen Sweep über eure Platte und setzt alle Labels zurück auf das, was in der Policy steht. Genau. Dann gibt es noch ein paar andere Dinge, nämlich zum Beispiel, also ich habe ja vorhin gesagt, okay, jeder Prozess, der läuft, hat eine eigene Domain, also eine eigene Kapsel, wo es drin läuft. So. Ein anderes häufiges Problem ist zum Beispiel, wenn angenommen, ihr habt irgendein Executable und es ist eigentlich theoretisch, sollte es mit SE-Linux-Code fein sein, aber ich habe das jetzt an einen anderen Pfad geschrieben oder was auch immer und dann schaut ihr mit PSAX groß Z, wieder groß Z, drauf und dann seht ihr, aha, okay, das heißt Unconfined Service T. Und wenn ihr sowas seht, Unconfined Service T, dann ist es relativ wahrscheinlich für größere Projekte, dass irgendwas richtig falsch gelaufen ist in eurer Config oder so. Das heißt, bei solchen Sachen macht ein Bug auf. Genau. Genau. Wie kommt denn ein Prozess in die richtige SE-Linux-Domain überhaupt rein? Also ich meine, das ist vielleicht wichtig für euch zu wissen. Genau. Also angenommen, wir haben jetzt Nginx, das ist in SBIN drin. Und ihr könnt hier sehen, es hat einen Typen wieder, also die Executable hat einen Typen. Meistens Executables haben im Prinzip, die Typen von Executables haben immer so exec drin. Damit könnt ihr sehen, aha, okay, das soll ein Executable sein. Und im Prinzip passiert es, wenn über diesen exec-Typen, also wenn der ausgeführt wird, dann gibt es eine Transition, das steht in der Policy drin, und dann wird es im Prinzip der Prozess, der daraus gestartet wird, in diese Domain reingeleitet. Genau. Domains auf Permissive schalten, also genau, Domains. Also ihr habt zum Beispiel, ihr seid nicht so, ihr habt etwas laufen und es funktioniert nicht und ihr seid so, okay, ich will jetzt nicht SE-Linux ausschalten, aber es funktioniert nicht. Dann, was ihr machen könnt, ist einzelne Domains auf Permissive schalten. Das heißt im Prinzip, es gibt dann kein Enforcing für diese Domains. Also zum Beispiel, wenn ihr sagt, okay, ich verstehe gerade nicht, was passiert, ich bin in der Deadline. Statt SE-Linux auszuschalten, setzt die Domain einfach in Permissive. Es ist nicht so geil, aber es heißt dann im Prinzip, dass es kein Confinement mitgibt in dieser Domain. Genau. Genau, was dann passiert im Prinzip, also es wird halt gelockt, aber es wird nicht mehr, die Access Rules werden nicht mehr verboten. Das heißt aber auch, dass die Logs, da wird halt statt hier eine 0, kommt halt eine 1 rein. Und damit wisst ihr, wie ist das entstanden überhaupt im Log? Also ist es entstanden durch einen Access, der nicht erlaubt worden ist, oder durch einen Access, wäre eigentlich nicht erlaubt, aber wir loggen es nur. Genau. Dann gibt es noch SE-Linux und Container. Also ich meine, das ist vielleicht hilfreich für euch. Also Containerzugriffe auf ein Volume kann man erlauben mit Z, also oder hier Klein-Z oder Groß-Z, wenn das einfach ein normales Volume ist. Das solltet ihr immer dazu schreiben, weil sonst kann nämlich euer Container nicht auf das Volume zugreifen. Ja, also das Client-Set erlaubt im Prinzip allen Containerzugriff auf ein Volume und das Groß-Set nur spezifisch.
Kurze Zwischenfrage. Ja. Dieses MyVolume, was setze ich jetzt durch /data oder durch was ersetze ich das? Also der Doppelpunkt, der wird jetzt irgendwie, das sieht jetzt irgendwie aus wie ein Windows-Pfad, aber wir sind ja nicht auf Windows unterwegs.
Für die Aufzeichnung. Die Frage ging nach dem MyVolume-Doppelpunkt. Was hat es mit diesem Pfad auf sich? Doch was würde man den ersetzen?
Achso, also wenn ihr mit Portman, du kannst mit Portman Volume Add oder so, also ich nagel mich nicht drauf fest, aber mit Podman kannst du Volumes definieren und die können Namen haben. Und das ist im Prinzip der Name von meinem Volume. Und das ist da, wo es reinkommt in dem Container. Und das heißt im Prinzip, ja, nur dieser eine Container hier, also mein Container, darf Zugriff haben auf dieses Volume, das ich vorher definiert habe. Also das Ding ist, mit Podman, es gibt nicht nur solche Volumes, sondern es gibt auch Bindmounts und sowas. Das ist in dieser Folie, nämlich, da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn es ein Bindmount ist. Also was eben im Prinzip getan wird, wenn das Client-Side oder Groß-Side hinzugefügt wird, das kriegt halt dann, also das macht ein Relabel und der Pfad, wo das drin ist, wird dann Container-File-T gelabelt. Und das wollt ihr aber nicht machen, zum Beispiel, wenn ihr euer Home-Verzeichnis da rein mounten wollt mit Bindmounts. Was ihr dann machen könnt, ist, es gibt ein Tool, das heißt Udica, und damit könnt ihr im Prinzip euch, das generiert euch automatisch dann die Regeln, die halt bestimmte Accesses erlauben, statt ein Relabel zu machen auf das Dateisystem. Also das ist, wollt ihr eher haben, wenn ihr ein Bindmount habt. Bei Volumes ist es okay, also bei normalen Podman-Volumes. Genau. Ja. Hat es die Frage beantwortet überhaupt? Ich bin mir nicht sicher. Okay, cool. Genau. Dann nächste Folie ist über, jetzt habe ich irgendwelche Custom Changes gemacht für mein Custom Workload. Wie exportiere ich das? Also ihr könnt alle mit SEManage Export die Änderung, die ihr gemacht habt, in eine Datei schreiben und sie in einem anderen System wieder importieren. Und wenn ihr nicht wisst, was ihr getan habt und ihr wollt alles wieder auf Default zurücksetzen, dann könnt ihr minus groß D hinten dran packen und dann tut es alles wieder auf Default zu setzen. Genau. Genau, zusätzliche Module bauen und laden. Also das ist jetzt ein bisschen ein anderes Case, nämlich angenommen, also es gibt kein Boolean, File-Kontext setzen geht nicht und ihr habt einen sehr customized Workload aus irgendeinem Grund und ihr wollt diesen Workload confinen. Da müsst ihr eure eigene Policy dann schreiben und laden. Und ich zeige euch jetzt kurz, wie das geht. Nämlich, also ich zeige euch nicht, was ihr reinschreiben sollt, aber halt nur, wenn ihr das habt. Also es kann ja auch sein, dass ihr aus einem Upstream-Projekt das reinkopiert in euer Ding und dann wollt ihr das selber bauen. Jedes SE-Linux-Modul, das heißt im Prinzip da, wo die Policies, also die Policy ist in Modulen aufgebaut, die alle sich auf einen Teil spezialisieren, zum Beispiel HTTP D hat ein eigenes Modul oder ja, halt verschiedene Dinge haben eigene Module. Und die haben im Prinzip alle ein TE, also .TE-File, ein .EF-File und ein .FC-File. Dadurch erkennt ihr, dass es SE-Linux-Module sind. Und ihr könnt im Prinzip dieselbe bauen mit dem make-Kommando hier und das dann auch laden in den Kernel. Also falls ihr jemals mal selber was schreiben müsst, ist das der Weg. Genau. Jetzt wäre ich so ungefähr fertig mit den Hauptthemen. Also wo könnt ihr Fragen stellen? Wenn ihr OpenSUSE verwendet, dann könnt ihr einen Bug-Report aufmachen, falls irgendwas kaputt ist. Dafür gibt es eine Wiki-Page. Ihr könnt Fragen stellen unter selinux@openSUSE.org. Und es gibt auch verschiedene Communication-Channels, die ihr hier nachschauen könnt. Und es gibt auch ein Subreddit. Genau. Setenforce 1, also selinux auf Enforcing Mode. Danke für eure Aufmerksamkeit. Fragen?
Ja, vielen Dank, Panda. Wir haben reichlich Zeit für Fragen. Dann gehen wir gleich mal hierher.
Wenn ich das richtig verstanden habe, sind jetzt Files einmal oder die Label von Files einmal auf dem Dateisystem gespeichert und einmal in Config-Files vom SE-Linux. Was ist da jetzt als führend zu betrachten?
Was meinst du mit führend?
Naja, also wenn ich ein Offset habe zwischen meinem Config-File und meinem Dateisystem, beispielsweise weil ich eine Platte ausgebaut habe, eine Datenplatte, ja, die habe ich jetzt in einen anderen Rechner gestopft, sollte ich dann, also welche Seite ist quasi die relevante, die Dateisystem-Seite oder die Policy-Seite?
Die Policy-Seite.
Und dann sollte ich quasi das Dateisystem überschreiben?
Ja.
Okay, ja. Danke.
Danke für den Vortrag. Ich wäre neugierig, ob es so praktische Evaluations gibt, wie hilfreich SE-Linux sich herausgestellt hat, weil mein Eindruck ist, dass es doch recht komplex ist und dass es die Gefahr gibt, dass man etwas leicht misskonfigurieren kann. Im Gegensatz zu anderen, also ich habe ein bisschen Erfahrung mit OpenBSD und dem Pledge-Anwählsystem, was die benutzen, was nichts da, also da stellt man ja selber nichts ein, sondern die Programme stellen, das ist eine andere Perspektive. Aber gibt es da irgendwelche Vergleiche zwischen den System, also zwischen den Ansätzen, was das verhindern kann und was andere Systeme vielleicht besser oder schlechter machen?
Also ich kenne auf jeden Fall keine Vergleiche zwischen SE Linux und Pledge. Also ich meine, also es gibt auf jeden Fall, also Red Hat hat sehr lange SE Linux entwickelt und die haben auch Fälle dokumentiert, wo SE Linux gegen eine bestimmte Art von Exploit eben geholfen hat. Also zwischen Pledge, also genau, ihr könnt das, Dan Walsh ist der Typ, der das dokumentiert hat. Ihr könnt einfach mal Dan Walsh und dann SE Linux eingeben, da kommt ganz viele Ressourcen raus. Genau, zu Pledge und SE Linux Vergleich. Also der valide Kritikpunkt von SE Linux ist ja, dass die Policy nicht von den Entwicklern direkt meistens geschrieben wird. Das ist ja das Coole an Pledge und an Way. Genau, also das ist halt aber eine andere Idee, weil halt so von einer realistischen Perspektive gibt es halt in Entwicklerteams keine Leute, die Hardenings machen und deshalb gibt es SE Linux. Also das ist halt, ja, das sind halt unterschiedliche Use Cases und ist halt schwierig zu vergleichen auch, ja. Genau, aber wenn du konkrete Beispiele haben willst, kannst du einfach auf Dan Walsh's Blog gehen und der hat sehr viele Beispiele, genau. Ja.
Haben wir noch weitere Fragen? Drei, zwei, eins. Letzte Chance vorbei. Dann danken wir nochmal Panda und euch noch.